Form auf die Rem, man ist Rudolf und jetzt ist heute Jammer und Chef vom Theater Neu-Ulm. Und es geht um die Reihe Liter Art Tour. Muss man ein bisschen buchstabieren, wie Liter und dann Art schreibt man groß und dann O-U-R. Also hat was mit Liter Art, also mit der Kunst und mit der Tour zu tun. Und der Anlass der heutigen Sendung ist der Welttag der Poesie, den die UNESCO ausgerufen hat. Hallo Heinz.
Ah, guten Tag.
Heinz, wenn du dich zunächst mal für die Hörer, die dich noch nicht kennen, mal so ein bisschen vorstellst.
Ja, ich bin einer der beiden Leiter des Theater Neu-Ulm, bin Schauspieler, Regisseur, Autor selbst auch, Dramaturg, Webmaster, alles Mögliche und bin einer, der gerne liest und auch gerne mit Geschriebenem etwas zu tun hat und natürlich als Theatermacher auch gerne was zu erzählen hat. Wir wollen ja im Theater auch Geschichten erzählen und das ist eben der Sinn des Welttages der Poesie, der immer am 21. März begangen wird. Es gibt ihn seit dem Jahre 2000, ausgerufen von der UNESCO, also weltweit. Und da soll der Stellenwert der Poesie herausgestrichen werden. Die UNESCO sagt selbst, die Vielfalt des Kulturguts Sprache und die Bedeutung mündlicher Traditionen soll erinnert werden. Da nehmen wir heute dran teil.
Heinz, erstmal so eine kleine Begriffsklärung, Poesie. Dieser Begriff ist zumindest für mich nicht so ganz klar. Was versteht man denn darunter?
Ja, es kommt ja aus dem Griechischen und heißt irgendwie erzählen, mündlich überliefern. Poetisch waren zum Beispiel schon diejenigen, die uralte Geschichten erzählt haben, Homer. Vielleicht ist auch die Bibel poetisch, weil es auch eine Erzählung ist.
Ja.
Es wird unterschieden eben gegenüber von Fachliteratur oder sagen wir auch unterhaltsamer Belletristik vielleicht, die nicht unbedingt jetzt unter dem Begriff Poesie zusammenzufassen ist. Aber es ist jedenfalls wesentlich mehr als dem Normalbürger bei dem Wort Poesie einfällt, da fällt ihm meist Poesiealbum ein und dann solche gereimlich oder ich fress dich Geschichten, wo man also sich gegenseitig die Zuneigung verspricht oder solche Bildchen einklebt. Das ist natürlich nicht ernsthafte Poesie, sondern Literatur halt.
Ja. Also so ein bisschen umfassend, aber wie gesagt, ich habe also auch ursprünglich so ein bisschen Poesiealbum gedacht, diese Sprüchchen, also ist auch bei mir so ein bisschen im Kopf rumgegeistert.
Ja. Die deutsche UNESCO-Kommission postet selbst im Internet Folgendes. Beispiele für Aktivitäten rund um den Welttag der Poesie sind Lesungen, Ausstellungen, Rezitationen lyrischer Werke in Radio und Fernsehen, Publikationen poetischer Werke oder die Vergabe von Poesiepreisen. Also die stellen sich auch ziemlich viel darunter vor. Und wir haben dem entsprochen, den wir ausgeschrieben haben. Und jetzt haben sich verschiedene gemeldet bei uns, die heute Abend ab 19 Uhr mit im Theater sein wollen. Und das ist auch etwas gemischt. Das sind Leute, die Gedichte machen, sind aber auch Leute, die poetische Geschichten erzählen, ohne dass sie sich reimen. Also normalerweise unter Prosa zusammengefasst. Es sollte auch ein Musiker dabei sein, der seine Liedtexte vortragen wollte, aber der ist leider auch erkrankt. Im Moment ist ja alles Grippe geschädigt.
Also du hast es irgendwo im Internet entdeckt, dass es diesen Welttag gibt und hast gedacht, okay, also mach mal Theater.
Ja, so. Ich dachte, da müsste ja auch was laufen. Es gibt ja hier auch Vereinigungen, wo sich Autoren zusammengeschlossen haben. Es ist ja eine sehr schwierige Existenz als Autor. Es gibt ganz wenige Leute nur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die von dem, was sie an Literatur produzieren, sage ich mal in Anführungsstrichen, leben können. Also die meisten sind doch berufstätig in anderen Berufen und müssen das auch sein, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nur mit Büchern schreiben oder gar mit Gedichten, mit Lyrik, kann man nur wahrlich überhaupt keinen Blumenpott gewinnen sozusagen. Lyrik ist ja was ganz Unterbelichtetes. Es wird ja meistens so abgetan als etwas verquast oder für Romantiker oder Esoteriker und hat demzufolge auch nur ganz geringe Auflagen. Ne?
Also Lyrik, das sind jetzt diese Gedichte, oder?
Ja.
Das kann man so sagen, zum Teil dann auch vertont.
Ja, Mhm. Ja, im Englischen nennt man ja die Liedtexte einfach ja, Lyrics. Wer jetzt googelt und will irgendwie den Text von eines englischen Schlagers oder Rocksongs oder so finden, der muss unter Lyrics nachschlagen.
Ja, ja, stimmt. Meine Frau, die will ab und zu so ja. Beatles-Songs, manches versteht man, manchmal ist nicht so arg und du hast recht, also das ist ja. Lyrics. Ja, vielleicht auch für die, die es jetzt nicht so genau kennen, wo ist denn das Theater Neu-Ulm? In Neu-Ulm natürlich blöde Frage, aber wo genau?
Mittendrin. Also wir hatten ja früher unseren Standort Konzertsaal, den kannten sehr viele, vor allem die Älteren, die da früher Tanztees drin hatten und was weiß ich. Und das ist ja abgerissen, wird inzwischen schon neu bebaut und wir waren gezwungen, ein neues Domizil zu suchen und haben eigentlich gewusst, wir müssen mitten in die Stadt, weil so ein Theater gehört einfach mitten in die Stadt. Das ist kein randständisches Unternehmen. Es ist sowieso ein Minderheitenunternehmen, sage ich mal. Die meisten Leute glauben gar nicht, dass sie im Theater für sich etwas genießen können, was ihnen auch was bringt. Wir sind natürlich der Meinung, da liegen sie ganz falsch. Aber um den Weg auch zu verkürzen und uns auch ein bisschen zu positionieren, haben wir gesagt, mitten in die Stadt. Und das heißt, wir sind am Petrusplatz, nicht direkt eine Petrusplatz-Adresse, aber um die Ecke, also 80 Meter entfernt vom Petrusplatz in der Hermann-Köhl-Straße, die Nummer 3. Und das ist das einzige Stück Fußgängerzone in Neu-Ulm. Das haben wir dann gleich umgetauft, frecherweise, und haben das Theaterplatz genannt.
Mhm. Ah ja, also Hermann-Köhl-Straße ist ja auch bekannt. Und ja. Also ist leicht zu finden, einzige Fußgängerzone in der Nähe vom Petrusplatz.
Die ist, glaube ich, nur 120 Meter lang oder noch weniger.
Ja, ja, aber immerhin hat es eine Fußgängerzone. Ja. Früher hat es da keine gehabt.
Nee, da fuhren die Autos durch. Ja.
Und das Ganze geht um 19 Uhr los. Und ja. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen detaillierter, wer kommt denn heute Abend?
Ja, zunächst haben sich mal auf Anhieb recht viele gemeldet. Einer, der in Ulm-Neu-Ulm relativ bekannt ist, ein ganz junger oder ziemlich junger Kollege, ist der Marco Kerler, der auch mit Marco Beats zum Beispiel auftritt und auch Preisträger dieses Jugendpreises ist, Jugendförderpreis der Stadt Ulm, ich weiß nicht, vor 3 oder 4 Jahren. Dann interessanterweise ein Schauspiel- und Regisseurkollege aus Fellbach, der reist extra an, obwohl bei uns die Spielregel ist, es muss alles auswendig gesprochen werden heute Abend und es ja, damit ist auch begrenzt. Da haben sie sich selbst begrenzt, haben gesagt, auswendig, dann mache ich höchstens was für 5 Minuten. Also der reist für 5 Minuten aus Fellbach an und freut sich auf die Kollegen, auf den Austausch, auch auf das Kennenlernen des Theaters Neu-Ulm, von dem er im Internet ziemlich viel gelesen hat. Wir haben uns da befreundet, wie überhaupt das Internet, insbesondere hier Facebook, eine Riesenrolle gespielt hat, weil alle praktisch, die wir heute Abend zu Gast haben, haben wir über Facebook kennengelernt, außer dem Florian Ahlund, der ja in Ulm und Neu-Ulm bekannt ist als Autor, als Zeichner, als Macher, Kunstmacher, jetzt neuerdings Griesbad, Galerie oder Raum oder wie man es nennen will, mit Kollegen zusammen aufmacht. Dann sind da noch Leute dabei, die hier in Ulm in dem literarischen Zirkel sind, also Ulmer Autoren, Neugebauer, Lauscher, ja, also.
Ja. Also ein illustrer Kreis, wie das so.
Ja, also ganz nett. Wir haben gesagt, wenn nicht viel Publikum kommt, was man ja nicht weiß, dann haben wir untereinander unseren Spaß. Wir stellen uns gegenseitig vor. Ich werde das moderieren ein bisschen. Ich werde auch ein bisschen einführen und dann auch mich beteiligen. Nicht mit eigenen Werken, die lasse ich noch in der Schublade, aber ich werde zum Beispiel meine Stimme Autoren leihen, die parodistisch vorgegangen sind oder politisch. Also zum Beispiel Kästner oder Tucholsky. Oder auch Heinz Erhardt, der ja bekanntermaßen sehr viele deutsche Balladen auf seine Art verwurschtelt hat, daraus also parodistische Geschichten gemacht hat. Das hat auch eine ganz große Tradition. Es gibt einen dicken Schmöker, der heißt Hell und Schnell. Da sind 555 Gedichte drin, die alle das Thema Humor im Hintergrund haben. Und das ist extra verlegt worden, dieses Buch, um zu zeigen, dass diese sogenannten Dichter und Denker, die immer so ernsthaft und so in ihren Stübchen verschlossen und verschmort erscheinen, dass die doch sehr witzig sein können. Und da gibt es eine spezielle Ecke, da geht es um Parodien. Also Wilhelm Tell verballhornt oder der Taucher von Schiller und solche Geschichten. Und da ist Heinz natürlich derjenige, der das sehr geschickt, sehr intelligent auch gemacht hat und damit auch Mordserfolg hatte. Und da werde ich so 2, 3 Beispiele bringen, um die Sache aufzulockern sozusagen.
Heinz Erhard, da fällt mir irgendwas ein. Erlkönig hat er mal für Ballhorn. Und auch. Am Schluss geht so alles schön dramatisch. Der Knabe lebt, das Pferd ist tot.
Genau. So König Erl heißt es bei ihm, der König Erl. Ja.
König Erl irgendwie.
Und so. Er hat doch den Wilhelm Tell zum Beispiel. Ja. Oder Hero und Leander. Er hatte ein langes Gedicht gemacht zum Tannhäuser von Wagner, der ja in dem Jahr auch 200 Jahre alt geworden wäre. Kann man auch immer gut gebrauchen, wenn man sagt, was sind so die wichtigen Ereignisse dieses Jahres. Geburt von Wagner, dann kriegen alle einen Koller und sagen, oh, Wagner und so. Ja, rechts und so, konservativ und so. Ja. Und dann, wenn man dann von Heinz Erhard dann den der Tannhäuser vorträgt, dann ist es ganz lustig. Natürlich, das Internet ermöglicht kann Namen. Deutsche Union hat auch einen Auftritt unter dem Oberbegriff Kultur. Taucht da der 21. März als Welttag der Poesie auf. Es gibt dann bei der UNESCO auch den Welttag des Jazz und den Welttag der kulturellen Vielfalt, den Welttag des Buches, den Welttag des audiovisuellen Erbes und so weiter, Welttag der Muttersprache. Heute, 21. März, Welttag der Poesie. Und die Poesie ist eigentlich die älteste literarische Kunstform, also das Erzählen. Und die ist hier auf dem Internet auch verkoppelt inzwischen mit dem ganz jungen Kommunikationsmedium Internet. Die meisten wissen gar nicht, wie jung das ist. Also in der Mitte der 90er Jahre wurde erst das WWW entdeckt. Seitdem sind überhaupt all diese Sachen möglich, wie Bilder und auch Tonbeispiele und so. Und die Poesie ist insofern vertreten auf dem Internet, als im Jahr 2000 eine Internetplattform eingerichtet wurde, die heißt lyriklein.org. Lyriklein.org. Und da sind inzwischen über 7750 Gedichte versammelt von 852 Dichtern aus aller Welt, die dort auch original zu hören sind, und zwar in Originalton, Originaltext und in der Übersetzung. Und der Welttag der Poesie wird zum Beispiel in Berlin auch mit einer etwas zentraleren Veranstaltung gefeiert. Das Literaturwerk, das auch diese Lyriklein.org Plattform errichtet hat, dieses Literaturwerk, macht eine Veranstaltung. Da werden also Texte verschiedener Länder, also Autoren verschiedener Länder, dem deutschen Publikum vorgestellt, unter dem Titel Gedichte aus aller Welt. Das ist uns leider enorm nicht so gelungen. Ich habe einige direkt angesprochen, aber es gibt eine gewisse Hemmnis zum Beispiel von nicht deutschstämmigen Leuten, also Polen zum Beispiel, solche Texte dann zu präsentieren, obwohl nach meinem Dafürhalten, die sehr gut Deutsch sprechen, haben sie eine gewisse Hemmung, ihre Texte jetzt in Deutsch vorzustellen. Sie wollten sie nur in Polnisch vorstellen. Und das wäre natürlich etwas dumm, weil die meisten kein Polnisch verstehen. Es ist immer gut, wenn man es so nebeneinander stellen kann. Und das sollte dann derselbe machen, der das auch vorstellt. Hat also nicht geklappt. Ich hatte mir eigentlich auch gedacht, dass aus afrikanischen Ländern Leute hier leben, die sich vielleicht auch literarisch äußern. Aber die sind alle nicht auf Facebook vertreten oder nicht in meinen Kreisen, ich weiß nicht. So haben wir also ungefähr ein Dutzend Menschen zusammenbekommen, die selbst als Autoren aktiv sind und auch bereit sind, heute Abend was vorzutragen. Auch da gibt es gewisse Hemmungen, seine Sachen auswendig vorzutragen. Die meisten sind ja eben Schreiber. Und man weiß, dass auch berühmte Autoren große Hemmnisse haben, ihre Texte zu präsentieren. Manche Lesungen leiden darunter, dass die Leute zwar wissen, dass sie sich irgendwie präsentieren müssen und dass sie irgendwie ja, damit auch dann neues Publikum gewinnen, aber dann lesen sie so schlecht, dass es gar nicht Anreiz sind, das Buch zu kaufen oder so. Dann ist nur spannend, wie der da sitzt. Und heute wird das auch so sein. Es sind einige, die das nicht können, aber wir haben zum Beispiel einen Kollegen aus Fellbach dabei, der ist Regisseur, Schauspieler und macht Theater und so weiter. Und der schreibt eben auch, stellt auch Teile seines neuen Buches vor, was gerade erst vor 2 Wochen rausgekommen ist, heißt Die Tante im Keller. Und der Jürgen Brandner, so heißt der Kollege, der hat natürlich auch schon Hörbücher eingesprochen und so. Das wird beeindruckend sein, wie der das macht. Kriegen die anderen sofort wieder Manschetten und muss ich dann wahrscheinlich so deichseln, dass er am Schluss dran ist, damit die jetzt gar nicht irgendwie geschockt sind und sagen, nee, da kann ich jetzt gar nicht mithalten. Natürlich kann jeder immer mithalten. Es ist ja auch eine Runde für sich, in der wir uns gegenseitig vorstellen und ja, denk mal schon, dass es ganz nett wird. Da kommen ja auch ein paar Leute, die zuhören und wer jetzt hier zuhört, kann heute Abend auch kommen. Der Eintritt ist nämlich frei. Also das müsst ihr auch ziehen.
Wollte ich gerade fragen.
Nein. Heute ist der Eintritt frei, obwohl Theater natürlich immer Eintritt nehmen muss, aber heute ist er frei. In der Hoffnung, dass möglichst viele Leute sich mal um das Thema Poesie im weitesten Sinne kümmern.
Jetzt haben wir gerade so kurz das Thema Internet gestreift. Ich habe mir hier einen Link ausgedruckt, www.theater-neu-ulm.de, das ist eure Homepage. Und dann hast du noch Facebook erwähnt. Ihr seid auf Facebook auch?
Ja klar, ist schon ganz lange. Also das Theater Neu-Ulm ist, ich will nicht sagen das allererste, aber mit das erste Theater gewesen, schon was eine eigene Webseite hatte. Die URL hat mehrfach gewechselt. Wir waren beim uralten Telebus dabei in Ulm. Und also jetzt die Wayback-Maschine, also auf der man sehen kann, wie lange es die Webseite schon gibt, weist uns mit einem ganz langen Zeitraum aus, was immer auch einen gewissen Vorteil hat beim Ranking und so, obwohl wir viel zu klein sind, um im Ranking nach oben zu kommen. Ich glaube, unsere allererste Webseite ist aus 94. Die kann ich schon nicht mehr nachweisen, weil da waren so komische Verhältnisse, wo die untergekrochen war sozusagen. Mhm. Aber 96 sind wir schon aufgetaucht und hatten dann auch, wenn ich hier heute angucke, die kann man sich nämlich angucken, da muss ich mich totlachen, was man da alles gefummelt und gemacht hat. Aber das war natürlich alles erste Anläufe und dann sind wir auf mordsmäßig vielen Plattformen vertreten und jetzt kann ich sagen, Klammer auf, gewesen, Klammer zu, weil vieles von dem hat sich dann für mich als unbrauchbar erwiesen. Man kann das auch gar nicht alles pflegen. Aber solche sozialen Netze wie Twitter und Facebook sind natürlich super. Google Plus holt gerade ein bisschen auf, ist aber noch immer nicht ganz so, community-trächtig, würde ich mal sagen. Da gibt es zu viele Hemmnisse. Bei Facebook und bei Twitter gelingt es ganz gut und da habe ich schon recht viel organisiert, bis hin, dass wir über Facebook inzwischen unser Casting organisieren. Also ich habe ungefähr 1700 Kontakte. Da sind natürlich mordsmäßig viele Leute dabei vom Bau, also Schauspieler, Regisseure, Bühnenbildner und so weiter. Und die verfolgen immer, was die anderen so machen. Und wenn wir da posten, was wir so vorhaben, dann melden sich von sich aus schon welche und fragen an. Oder man kann das auch beobachten. Es ist ja wie im Leben außerhalb von Facebook. Ich will nicht sagen im richtigen Leben, weil Facebook ist aus meiner Sicht auch ein richtiges Leben. Man verbringt da seine richtige Zeit, die ist auch dann vergangen. Man ist ja nicht im Facebook und dann ist man, kann man zurückswitchen und sagen, so wieder 2 Stunden zurück. Und da hat man auch viele Möglichkeiten zu gucken, wer der andere ist, genau wie man draußen im Leben, also draußen auf der Straße auch schaut, wer einem entgegenkommt. Man taxiert ja ganz schnell innerhalb von 3 bis 5 Sekunden. Kann ich mit dem nicht? Taugt der was? Ist der nix? So taxiert man ja ganz schnell. Und im Netz hat man auch sehr viele Möglichkeiten rauszufinden, wes Geistes Kind einer ist. Das sieht man an den Posts, an den Fotos und an allen möglichen Dingen. Und da sammelt man mit der Zeit doch eine ganz schöne Community zusammen, mit der man sich toll austauscht und sich gegenseitig Tipps gibt und so weiter. Und so bis hin zum Casten halt, dass wir die Leute, die wir bei uns beschäftigen, auch über Facebook kennenlernen und dann einladen.
Und wenn man euch da auf Facebook finden will, einfach Theater Neu-Ulm eingeben und dann
gucken wir drauf. Ja, oder Heinz Koch in dem Falle. Wir haben also einerseits, braucht man ja ein Profil. Das Profil soll ja immer personalisiert sein. Es gibt auch Firmen, die als Persönlichkeiten auftauchen. Das ist aber nicht ganz Facebook-korrekt, würde ich mal sagen. Dann haben wir eine Page, die heißt August Theater noch immer, weil wir früher diesen Namen hatten, August Theater. Aber man kann einfach bei Google zum Beispiel eingeben, Theater Neu-Ulm, und dann kommen ja massenweise unsere ganzen Daten, auch die von Facebook. Oder man geht auf unsere Seite theater-neu-ulm.de, also Theater Neu mit den beiden Minus dazwischen. Und dann haben wir unten rechts einen Button, da klickt man drauf und kommt dann auch auf Facebook. Die anderen Sachen habe ich gestrichen. Ich war bei Xing, ich war bei LinkedIn, ich war bei Posterus, ist jetzt zugemacht worden, das hat ja Twitter übernommen und geschlossen. alle möglichen anderen Blogs und so weiter. Aber wenn jemand zum Beispiel eingeben wollte bei Google Publikumsstimmen, das Wort, Publikumsstimmen, da kann er sicher sein, dass wir unter den ersten 5 2 bis 3 Mal auftauchen, weil wir ein eigenes Blog haben zum Thema Publikumsstimmen. Und da können die Leute uns immer reinschreiben, wie sie ein Stück, das sie bei uns erlebt haben, wie sie das erlebt haben, ob sie es gut gefunden haben oder nicht, und können uns auch allgemein sagen, was sie zum Theater an verbesserungswürdig halten oder warum sie uns loben wollen und so weiter. Und also wie gesagt, uns finden im Netz, das ist ganz einfach.
Mit der Plattform bei Sugar Mahas Koch an sein Sucht der Tage Sie, den die UNESCO heute ausgerufen hat. Und aus diesem Anlass treffen sich Poeten, Lyriker, Musiker und Fans des literarischen Genres zum Austausch um 19 Uhr im Theater Neu-Ulm. Ja, Heinz, das Ganze ist einerseits eine tolle Sache, dieser Anlass, und andererseits ist es für dich oder für euch der Auftakt einer Reihe, ich habe es zu eingangs erwähnt, dieser Reihe Literatur. Wenn du mal dazu ein bisschen sagst, welche Veranstaltungen es gibt, das können wir so nach und nach so ein bisschen machen.
Ja, also wir haben innerhalb dieses Quartals, was ja jetzt dann beginnt, ab April, Mai, Juni, haben wir nochmal 2 Literaturfrühschoppen, jeweils um 11 Uhr. Kann man sich jetzt wahrscheinlich gar nicht so merken, aber im April wird zu Gast sein Fitzgerald Kuss. Das ist ein ziemlich doller Autor, den wir aus dem Theaterbereich sehr gut kennen. Wir haben von ihm 2 oder 3 Stücke gespielt, auch andere Ulmer Theater haben von ihm was gespielt. Er ist der meistgespielte Autor im immerhin sehr renommierten Verlag der Autoren. Er ist PEN-Mitglied und wir freuen uns sehr auf ihn. Leider können wir ihn nicht engagieren mit seinem Blues-Kollegen. Er hat auch ein Programm, mit dem er Bluesmusik noch transportiert und dann eben seine Gedichte und seine Poesie weitertreibt. Der zweite ist Florian Arnold. Der Florian Arnold ist hier in der Gegend relativ bekannt. Er macht unter anderem Rezensionen verschiedener künstlerischer Ereignisse, Theaterausstellungen. Er selbst ist aber auch Zeichner, er ist Autor. Und er ist auch inzwischen eingestiegen in die, ja, wie soll ich sagen, Macherszene, indem er mit mehreren anderen zusammen die Griesbad-Galerie übernommen hat und daraus einen neuen Treff machen will mit einer neuen Ausrichtung. Der wird im Anfang Mai da sein. Dann haben wir eine ziemlich, finde ich, wichtige Geschichte, die ist am 9. Mai, das kann man sich schon mal merken. Der 10. Mai vor 80 Jahren war der Tag, an dem in Deutschland Bücher verbrannt wurden, was ja ein bisschen in Vergessenheit geraten ist bei vielen. Vor allen Dingen war es so, diese Bücher wurden nicht von irgendwelchen sogenannten Kader-Nazis oder was verbrannt, sondern dummerweise haben sich da Intellektuelle zusammengefunden, viele Studenten, die schon 1933 eigentlich relativ schnell der braunen Diktatur ihren Zuhilfe geboten haben und eben gemeint haben, sie müssten ihre Intellektualität damit beweisen, dass sie Bücher verbrennen. Also ich persönlich unterscheide sehr gerne zwischen intellektuell und intelligent, und ich finde, wenn ich das mal so sagen darf, dass die meisten Intellektuellen nicht besonders intelligent sind. Das haben sie damals auch bewiesen. Und wir möchten das jetzt ganz schön machen, indem wir jetzt hier nicht groß politisch da was ausschlachten, sondern wir nehmen das mal zum Anlass und haben einen schönen Titel gefunden: Laut lesen, was verbrannt wurde. Also man kann sehr gut nachschlagen, zum Beispiel auch auf Wikipedia und auf anderen Portalen, welche Autoren denn damals betroffen waren, wen man alle zu den Autoren gezählt hat, die ein strammer Deutscher nicht mehr lesen durfte oder sollte. Und da sind doch etliche sehr bekannte Namen dabei. Und wenn jetzt zum Beispiel Schülerinnen und Schüler aus einem Leistungskurs, Deutsch beispielsweise, gerne sich da einlesen wollen und einen Autoren besonders gut finden, dann könnten 2, also so ein Pärchen, ein Duo könnte dann den Part übernehmen, die Vita dieses Autors vorzustellen und der andere dann eine Textpassage von dem lesen. Das würde meiner Ansicht nach die adäquate Form sein, sich an diese Autoren zu erinnern, einfach laut vorzulesen, was sie so geschrieben haben, und sich dann vielleicht auch zu überlegen, warum ist das wohl verboten worden. Also Namen sind zum Beispiel Tucholsky, Kästner, Thomas Mann und so weiter. Ja, und wieder den Ungeist, sagen wir laut lesen, was verbrannt wurde. Und dann haben wir noch was ganz Lustiges, was Schräges, hat auch schon einen schönen Titel, der heißt Unverschämte Wirtshausmusik. Das ist dann zwei Tage später, ein Abend im Theater Neu-Ulm mit einem Duo aus Bayern, die also sehr hinterfotzige Geschichten machen, scheinbar lustige Dinge, die aber doch... doch ziemlich viel Hintergrund haben, aber das hat so die Qualität, sagen wir mal, wie Polt oder wie Walküren oder wie eben Josef Hader. Also politisches Kabarett, aber sehr subtil, also eigentlich auf die lustige Art und Weise verpackt, und da freuen wir uns ganz arg drauf.
Jetzt möchte ich aber nochmal auf das von Eingang zurückkehren. Dieser literarische Frühschoppen, ist der bei euch oder in irgendeiner Wirtschaft Frühschoppen? Da denke ich immer an irgendwelche Kneipen.
Nee, der ist bei uns im Theater. Die ersten zwei Reihen, da haben wir sowieso Tischchen davor stehen. Ja. Man kann auch noch auf der Bühne einen Tisch aufstellen und Stühle. Da werden nicht rasend viele Leute kommen. Also das ist ja das Traurige, dass sich so viele nicht dafür interessieren. Aber es gibt bei uns natürlich sowieso vor allen Vorstellungen in den Pausen Getränke aller Art. Das Einzige, was es bei uns nur im beschränkten Maße gibt, ist Kaffee. Da haben wir nur so eine Maschine, die so mit solchen Pads arbeitet. Das dauert natürlich relativ lange.
Ja, das ist nicht so prickelnd.
Also die drei, die dann Kaffee wollen, die können den schon haben. Aber der Rest, wir haben einen guten Weißen, einen guten Rotwein. Wir haben alkoholfreie Getränke verschiedenster Art. Und natürlich Wasser auch und sowas. Und man kann auch ein Bier trinken. Ich will jetzt die Marke nicht nennen, wir wollen keine Reklame machen. Aber es ist eine sehr beliebte Marke hier in der Gegend. Von daher, ein Frühschoppen kann man schon machen, aber... Ja, und das ist dann vielleicht ganz lustig.
Wann geht es los?
Das machen wir um 11, fangen wir da an. Und da kann ich immer nur sagen, steif machen wir es auf keinen Fall. Man braucht sich da nicht vorstellen. Die meisten Leute wissen gar nicht heutzutage, wie sie ins Theater gehen sollen. Das ist auch ganz witzig, dass mich oft die Leute fragen, ja, kann ich denn so kommen, wenn sie an der Kasse vorweg mal Karten kaufen oder so. Oder andere fragen ganz direkt, gibt es einen Dresscode? Also irgend so eine Vorschrift, wie man gekleidet sein muss oder so. Dann sage ich immer, am besten bekleidet. Aber der Rest ist eigentlich relativ egal. Man kann bei uns, weil es doch relativ ordentlich so drumherum ist, kann man schon auch mal sein gutes Outfit vorzeigen. Aber es guckt keiner schräg, wenn der andere in Jeans und in Pullover kommt und umgekehrt irgendwie. Ja. Das ist ziemlich tolerant, finde ich. Und ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh, wie kommt der denn hier an?
Ja, die Leute assoziieren halt mit Theater, die, ich sag's jetzt mal ein bisschen sarkastisch, die hehre Kunst des Staatstheaters, die dicken Subventionen kriegen. Und da muss man natürlich, da geht's ja, ey, vielleicht habe ich da Vorurteile, aber da gehen doch manche nur ins Theater, damit man sie sieht.
Ja gut, es gibt Veranstaltungen, also bei den Premieren würde ich mal sagen, oder auch bei anderen Sachen ist es so. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass heute auch die ganz großen Theater unwahrscheinlich bemüht sind, etwas zu bieten, was zeitrelevant ist und nicht etwas nur abgehoben ist. Obwohl, ja, man muss dann immer gucken, wer da was macht und so. Also ich kenne sehr gute Kollegen von Stadttheatern, die machen ganz tolle Arbeit und ich fahre auch gerne rum, wir gucken uns gerne was an. Aber wir selbst sind ein Privattheater, wir sind zwar professionell, aber ein Privattheater, das heißt die Organisation ist so, im Deutschen Bühnenverein sind alle Theater, die sich als Theater verstehen, vor allen Dingen die ganzen öffentlichen Staats- und Stadttheater, die Landesbühnen, die sind da vertreten, aber sind auch knapp 80 Privatbühnen vertreten und die sind also sehr breit gefächert. Zum Beispiel sind wir eines der wirklich kleinsten. Wir sind eigentlich nur zwei Feste, Claudia Riese und Heinz Koch, machen das Theater Neu-Ulm und wir engagieren pro Jahr ungefähr, so sagen wir mal, ein Dutzend Kollegen dazu für die verschiedenen Stücke, die wir machen. Und ansonsten gibt es bei uns kaum Personal. Es gibt aber freie Bühnen oder Privattheater, das ist zum Beispiel das Renaissance-Theater in Berlin oder die Komödie und das Theater am Kurfürstendamm, das alte Schauspielhaus in Stuttgart beispielsweise, dann bekannt das Ohnsorg-Theater, Milowitsch-Theater, das sind alles Privatbühnen, die sind auch im Deutschen Bühnenverein organisiert und diese kleinen, aber dann gibt es ja die ganz freien Theater, die sind auch da nicht organisiert, sondern ganz freie, die machen aber relativ viel, was die Großen so zuerst nicht gemacht haben. Und wenn es heute Podien gibt, ich bin ja schon etwas gereifter, möchte ich mal sagen, oder wenn ich nicht gereift bin, dann mindestens älter, dann gibt es ja eine Menge, die das gar nicht mehr kennen. Also Podium und solche Nebenbühnen, die solche experimentellen Sachen machen. Also die sind im größten Teil erst Ende der 60er Jahre entstanden. Man könnte ein bisschen sagen, so mit der Idee der 68er, obwohl ich von den 68ern bin selbst einer, nicht so viel halte. Aber da in der Zeit ist es etwa entstanden und seitdem gibt es dann so Podien und was sie immer, Studiobühnen und so weiter. Und da gucken die relativ viel ab. Und natürlich mit Professionalität, mit Geld können die noch auch bestimmte experimentelle Sachen noch besser machen. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die ohne all diese ganzen Einbindungen was machen. Und wir sitzen so mitten dazwischen. Wir machen sehr viel Eigenproduktion. Wir schreiben unsere Stücke zum Teil selbst. Für ein selbstgeschriebenes haben wir auch schon einen guten Preis abgesahnt bei den Bayerischen Theatertagen. Wir spielen Stücke, die gerade in der Bundesrepublik oder auf deutschsprachigen Bühnen en vogue sind, also ja, ganz gemischt davon, ob Komödien oder Stücke, die man in Schulen spielt, also sehr unterschiedlich. Und zu uns kann man eben, wie gesagt, gerne kommen, ohne dass man sich groß überlegen muss, wie muss ich mich jetzt anziehen, wer sitzt da neben mir. Und da das meiste, was wir machen, jetzt nicht mit verquaster Kunst zu tun hat, sondern relativ, also hautnah, zeitnah, publikumsnah ist, wird man sich dann da auch ganz gut unterhalten. Und ich behaupte mal immer, die meisten kommen bei uns vergnügter raus, als sie reingekommen sind.
Noch eine kleine Frage eben zu dieser, nennen Sie jetzt mal, Gemeinschaft der Theater. Ihr seid ja nicht das einzige, nenne ich jetzt mal, Privattheater im Ulmer Raum. Da gibt es also, mir fällt jetzt noch das Westentaschentheater ein, mir fällt noch Theaterei Herrlingen ein. Gibt es da sowas wie eine Zusammenarbeit, dass ihr euch mal trefft, mal austauscht?
Ganz einfach gesagt, wir kennen uns seit Jahrzehnten, haben auch früher mal zusammengearbeitet und sind dann jeweils eigene künstlerische Wege gegangen. Man beobachtet immer, was da so läuft. Wir zum Beispiel, also Claudia Riese und ich, versuchen möglichst den anderen nicht in die Quere zu kommen. Also die Zusammenarbeit besteht zum Beispiel in erster Linie darin, dass wir uns nicht als Wettbewerber oder Konkurrenten verstehen, sondern einen eigenen Weg suchen wollen. Möglichst nichts spielen, was die anderen irgendwie gespielt haben oder noch spielen wollen, auch vom Genre her etwas absetzen, wenn es überhaupt geht, eine eigene Handschrift finden, das ist schon mal ziemlich entscheidend. Es gibt schon welche, die auch bei uns ganz schön abgucken. Also ich rede jetzt nicht von den genannten.
Wollen wir nicht nennen.
Wirklich zusammenarbeiten in dem Sinne ist relativ schwierig, weil jeder für sich eigentlich ziemlich stark zu kämpfen hat. Und wenn ich mal gucke, was mir an Zeit noch übrig bleibt, ich freue mich, dass ich immer die Zeit finde, hier zur Plattform zu kommen. Das ist schon mal ganz schön. Wie gesagt, gerade lerne ich einen Dostojewski-Text auswendig. Der wird hinterher 90 Minuten auf der Bühne verbrauchen. Und die Sprache ist so schwer, das ist sehr, sehr, sehr leicht, dass man da die Flinte ins Korn schmeißt. Aber ich habe das schon mal gespielt vor 15 Jahren und wollte es aus ganz bestimmten Gründen unbedingt nochmal aufnehmen, weil eigentlich faszinierend ist, wie Dostojewski vor 150 Jahren seine Zeit beschrieben hat und hat sich leider nichts geändert. Also das ist so aktuell, als hätte er es heute Morgen geschrieben. Und wenn ich mir all die Nachrichten, die man gerade so kriegen kann, angucke, in jeder Hinsicht, also dann muss man sagen, das ist doch wirklich absolut up to date. Und wenn man solche Arbeit macht und dann dabei noch die ganze Propaganda fürs eigene Theater machen muss, Webseiten gestalten und die Papiertexte, also Spielplan und so weiter, dann bin ich ja noch stark eingebunden in Neu-Ulmer Szene. Also wir in Neu-Ulm, wo ich im Moment noch der Vorsitzende bin, da machen wir auch eine Mordsmenge Sachen. Jetzt da zu gucken, aus irgendwelcher, wie soll ich sagen, Kameradschaft oder Kollegialität, wie könnten wir denn hier was zusammen auf die Beine stellen, ist relativ schwierig.
Ja gut, aber auf der anderen Seite ist es ja schon gut, dass ihr euch nicht gegenseitig in die Quere kommt und Konkurrenz macht, die gar nicht nötig ist, sondern jeder hat so seine Nische, das habe ich so richtig verstanden.
Ja, genau. Wir haben ja auch zwei Jahre lang, die allerersten zwei Jahre unserer Existenz, Theater Neu-Ulm hieß früher Autonomes Goethe- und Schiller-Theater, abgekürzt August-Theater. Die ersten zwei Jahre haben wir ja die Spielstätte Podium, das Theater Ulm nutzen dürfen, was für uns ein Mordsvorteil war, weil wir da keine Lampen brauchten. Das haben wir alles geliehen gekriegt oder benutzen dürfen. Und da haben wir auch die Kollegen im Stadttheater natürlich kennengelernt. Vor allen Dingen alles, was so drumherum mitarbeitet. Also sowohl die Werkstätten als auch Kostüm und Requisite und so. Und haben uns auch schätzen gelernt gegenseitig. Da war eine Zusammenarbeit sehr gut. Und dann hat sich das aber auch irgendwie verlaufen. Wir haben dann irgendwie nach einer eigenen Spielstätte gesucht, weil wir immer auf- und abbauen mussten. Die Proben waren doch etwas gehandicapt, immer zu gucken, wo ist gerade was frei und so. Man konnte nie was wirklich stehen lassen und mal sagen, da machen wir morgen an der Stelle weiter. Alles immer wegräumen und wieder. Ja, und da war schon die Zusammenarbeit. Und ich denke mal, das Publikum, dem ist eigentlich ziemlich piepe, was da wie läuft. Die gehen zum Beispiel in bestimmte Produktionen, die im Roxy laufen, genauso wie in die Theaterwerkstatt. Oder naja, sie gucken vielleicht auch mal an, was die Schauspielschule denn so am Ende auf die Beine stellt, obwohl ich das für mich jetzt nicht in dem Sinne, im weitesten Sinne nicht als Theater, es ist zwar Theaterakademie und Akademietheater, aber gut, da fahre ich zum Beispiel persönlich, das ist jetzt nicht so Bismus oder so, sondern ich fahre wirklich lieber mal nach Hamburg, nach Berlin, nach Wien und bleibe dann da 4 Tage und gucke mir dann rundum was an. Da habe ich dann verschiedene Gelegenheiten. Also in Wien zum Beispiel kann ich große Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne sehen, aber auch eine kleine Produktion angucken und sagen, oh, die interessiert mich, da mache ich was. Wir haben in Berlin auch tolle Sachen gesehen, zum Beispiel den Männerhort, den wir gerade als auf dem Programm haben. Den haben wir in Berlin gesehen mit Bastian Pastewka, mit Christoph Maria Herbst, mit Jürgen Tonkel und mit dem Kessler. Also das sind natürlich solche Sachen, die kann man natürlich nur da sehen. Gleichzeitig haben wir nicht nur dieses Stück abgeguckt, sozusagen haben gesagt, das machen wir auch, sondern wir haben dann natürlich auch Sachen gesehen, die man nicht selbst machen kann, wie zum Beispiel die Frauen der Gesellschaft mit 13 Frauen auf der Bühne, darunter Katja Riemann, Desiree Nick, Cora Frost, also Namen, die man auch in einer bestimmten Szene kennt. Ja, da sind wir natürlich begeistert und sagen, toll oder so. Ja. Oder wenn man dann die Katja Riemann sieht in Szenen einer Ehe von Ingmar Bergman in einem Zwei-Personen-Stück. Leider, dummerweise, habe ich gerade den Namen des Kollegen nicht parat, der da mitgespielt hat. Aber die zwei waren wirklich absolut großartig. Das Bühnenbild war toll, die Regie war toll. Da kann man nur schwärmen. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir das nicht auch machen können. Wir haben die Rechte übrigens gekriegt. Wir hätten es machen können. Aber wir haben dann taxiert, dass wir leider dafür hier nicht das Publikum zusammenkriegen, sozusagen. Das ist natürlich das nächste Handicap, ja.
FM die Form zu Gertia rein. Auch keine Variante bei Produktionen, jetzt haben wir fast verquatscht, Produktionen des Theaters Neu-Ulm. Und für mich hast du so einen ganz interessanten Titel genannt, der hat mich so richtig hellhörig gemacht. Männerhort. Das hört sich super interessant an.
Ja, das ist auch eine sehr witzige Komödie. Also der Autor ist Christoph Magnusson. Der hat auch sehr gute Romane geschrieben. Also wem der mal unterkommt, soll unbedingt mal lesen. Christoph Magnusson. Männerhort. Das ist der Keller in einer Shopping Mall. Und da haben 3 Männer sich eingerichtet und treffen sich da Samstag für Samstag bei Pizza, Bier und Fußball gucken, weil sie 5 Stunden vorher mit ihren Frauen durchs Shoppingcenter mussten und sich jetzt einfach da mal verpieselt haben. So. Und die werden aufgescheucht von einem 4. Mann, das ist ein Feuerwehrmann, ein Brandschutzbeauftragter, der so Kontrolle läuft und die da entdeckt. Und innerhalb von 2 Minuten drehen die den rum. Auf eine bestimmte Art und Weise und er wird der 4. im Bunde sozusagen. Und sie jammern sich gegenseitig aus, was das für ein Mist ist, da immer hinter den Frauen herzudackeln und mit einkaufen zu gehen. Und dann der Feuerwehrmann sagt dann, ja, pass mal auf, dann machen wir so, wir sehen zu, dass wir es ganz knapp machen. 1 Stunde muss eigentlich reichen. Und jetzt trainieren sie, wie man in 1 Stunde da durchkommt. Dabei gehen sie so schlecht vor, dass sie alle rausfliegen zu Hause. Und jetzt müssen sie überlegen, wie kriegen wir unsere Frauen zurück und so weiter und proben dann, wie man lange einkauft. Und das ist auch sehr witzig zu sehen, wie das passiert. Und dann verwickelt sich's. Aber das kann ich jetzt nicht alles erzählen, weil das einmal langweilig ist, immer Geschichten nachzuerzählen. Andererseits verrate ich auch zu viel dann. Also es ist eine sehr turbulente Geschichte, die uraufgeführt wurde mit 4 fernsehbekannten Schauspielern, Bastian Pastewka hat in dieser Komödie erstmals auf einer Theaterbühne gestanden, in Berlin am Kurfürstendamm. Mit von der Partie war der berühmte Christoph Maria Herbst, der als Stromberg-Chef bekannt ist. Und dann war noch der Jürgen Tonkel dabei. Den Namen kennen die meisten nicht. Wenn sie das Gesicht sehen, sagen sie, ja klar, der ist in jedem zweiten Montagskrimi beim ZDF mit drin. Und dann noch der Matthias Kessler. Den kennt man auch aus Schillerstraße und so weiter. Und da haben wir gesagt, boah, toll, das machen wir auch. Und ich kann nur sagen, das super eingeschlagen bei uns. Und wir haben auch sehr viel Publikum da und kriegen auch begeisterte Stimmen, die sich auf unserem Publikumsstimmenblock äußern. Dann haben wir so ganz ähnlichen Programm, das heißt über Männer. Also während im Männerhort vier Männer spielen, sind über Männer drei Frauen. Die Theaterleiterin Claudia Riese spielt da mit und dann die Lena Böhm und die Regina Hellmann, wobei die Lena Böhm noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, aber Regina Hellmann ist eine super Sängerin, die hat auch eine Musical-Ausbildung und eine Schauspielausbildung und die singt auch vorwiegend in dem Stück fünf oder sechs Lieder und das siebte singen sie alle drei zusammen. Da sind so tolle Sachen dabei wie Männer sind Schweine oder auch Wann ist der Mann ein Mann oder dann auch der Cellblock Tango aus Chicago, wo die Frauen erzählen, warum und wie sie ihre Männer umgebracht haben. Sie sitzen ja da im Knast und erzählen das und das passiert auch bei uns auf der Bühne und dann gibt es auch sehr viele Szenen dazwischen, die zum Teil sehr lustig sind, zum Teil auch sehr sarkastisch, ironisch, zum Teil aber auch etwas angreifend und das mixt sich sehr gut, also über Männer. Und ein drittes haben wir noch kurz nach Ostern, nur am Wochenende nach Ostern, nur zweimal, Die Frau seines Lebens. Das ist ein Stück von Boris Pfeiffer und Felix Hubi. Das sagt den meisten Leuten auch wieder nichts. Felix Hubi ist aber einer der markantesten und ausgewiesensten Fernsehdrehbuchschreiber. Der hat den allerersten Schimanski geschrieben, hat auch für sehr viele andere Serien geschrieben, für Tatort mindestens 15 Drehbücher gemacht. Mhm. Felix Hubi, grüß Gott, Herr Pfarrer, der Bayer auf Rügen, und das ist alles Felix Hubi. Und der hat also dieses Stück geschrieben, Die Frau seines Lebens, eine Frau, die auf ihren Mann wartet, der sich erstmals in ihrem Leben verspätet. Was ist er? Gerichtsvollzieher, also ein ziemlich, wie soll ich sagen, bürokratischer Mensch. Und die Frau wartet jetzt, dass er kommt und er kommt nicht und er kommt nicht. Und sie kommt dann auf krumme Gedanken und das endet dann auch sehr witzig irgendwie. Ja, das sind so unsere drei Stücke, die wir gerade spielen. Und wie gesagt, die Vorbereitung ist dann noch Dostojewski, Enthüllungen aus dem Kellerloch. Für viele einfach die beste Erzählung Dostojewskis, relativ unbekannt. Wir haben die allererste Aufführung gemacht davon und das war 1996. Inzwischen gerade sind so in den letzten zwei, drei Jahren drei Theater gewesen. Eins in Zürich, eins in Leipzig und eins in Berlin, die Schaubühne, die das auch spielen. Allerdings die Landesbühne Esslingen hat es mal gespielt. Allerdings haben die alle viel mehr Personal. Bei diesem Stück spiele ich alleine. Und ich habe als Begleiter nur einen Musiker. Und zwar einen Weltklasse-Musiker. Das ist Peter Gerter. Der spielt Bayan. Und viele kennen ihn hier in der Gegend, wissen aber nicht, dass er in seinem ersten Leben, dass er in der Sowjetunion war, ein Russlandsdeutscher. Er war in Vladivostok an der Hochschule für Musik Lehrer für Bayan. Also
was ist denn das Professor. Für ein Instrument? Was, das sagt mir jetzt nichts.
Bayan. Das ist sowas ähnliches wie Bandoneon, also ein Knopfakkordeon. Ja, so. Hat den Vorteil, dass man auf beiden Seiten Melodie spielen kann. Das bedeutet, alles, was auf dem Klavier zu spielen ist, ist auch auf diesem Instrument zu spielen. Wenn die Akkordeons haben alle nur eine Basslinie und er kann beides spielen. Der spielt zum Beispiel Passagen aus den vier Jahreszeiten da drauf oder sowas. Ja. Und bei mir spielt er, unterbricht mich achtmal und dann am Anfang und am Ende, also 10 Stücke russischer Komponisten werden also zwischendurch geboten, sodass der Zuhörer und Zuschauer ein bisschen verdauen kann, was er gerade an Text gehört hat, denn der Dostojewski ist nicht ganz einfach.
Jetzt möchte ich nochmal auf was von vorher zurückkommen. Wie findet ihr denn eure Leute? Du hast Facebook erwähnt. Wie läuft jetzt das, wenn ihr beispielsweise für Männerhort die Männer da rekrutiert?
Ja, also da wird bei uns einfach gepostet, neue Produktionen in Aussicht. Wir legen den Männerhort auf. Kennt ihr Leute, die womöglich das schon gespielt haben oder die es spielen wollen? Die beiden Rollen, sagen wir mal, der Errol und der Helmut sind frei. dann erkundigen die sich, was sind das für Rollen. Wir können dann parallel zu Facebook noch ausschreiben, gibt zum Beispiel, wo wir sehr oft ausschreiben, heißt theaterjobs.de. Schauspieler, ziemlich viele, können da auf dem Portal sich registrieren und zahlen im Monat, glaube ich, 8 Euro und können ganz gezielt die Angebote, die für sie zutreffen, ankreuzen, bis zu 5, also meinetwegen Sprecher, Schauspieler, Regisseur, also was sie werden wollen, und kriegen dann automatisch, was da gepostet wird, und die Theater oder andere Einrichtungen können da kostenlos inserieren sozusagen. Also das Internet ist für uns unabdinglich geworden, und ohne Internet würden wir viele Sachen überhaupt gar nicht stemmen können, weil das natürlich relativ rasch geht. Man kann auch dann digital die Bewerbungsunterlagen zuschicken, man hat die Bilder, die meisten haben dann Showreels oder so. Ich bin dann zum Beispiel, gibt es ein Portal oder eine Gruppe, die heißt Vor Film, also eine 4. Film, Vor Film, so dieses Wortspiel, ja. Da sind jetzt im Moment 3300 Kolleginnen und Kollegen drauf, von ganz Berühmten bis zu ganz Unbekannten, ganz Junge, Alte. Und da kann man auch manchmal gezielt hingucken. Man beobachtet ja, was sie schreiben, und das hat er interessant oder, ja. Und so ergibt sich das, dass man sozusagen, das ist jetzt keine, das heißt ja immer Freundschaft auf Facebook und so, aber es ist doch wirklich eine Community, in der man sich gut auskennt, in der man sich bewegen kann und der man gezielt Leute ansprechen kann oder man Luftballon loslassen. Da habe ich da zum Beispiel mal gefragt, wer war das nochmal ganz genau, der mir meine VHS-Kassette digitalisieren könnte? Wumms, kommt aus Dornstadt jemand und sagt, ja, ich war das doch. Ja, ich möchte mich bewerben, gerade mit dem Dostojewski, habe ich nur eine VHS-Kassette, die muss ich jetzt nach Heilbronn schicken oder Heidelberg vielmehr, weil ich mich da bewerbe. Ja gut, macht er mir. Das geht nur noch über Facebook, solche Sachen. Ja.
Das sind aber überwiegend Profis, die sich da bei euch bewerben.
Ja, wir spielen nur mit Profis. Mhm. Wir fordern immer, dass eine abgeschlossene Ausbildung ist mit Nachweis. Das ist schon deshalb so notwendig, weil wir nur relativ kurze Probenzeiten haben. Wir können es nicht erlauben, lang zu proben, und mit Leuten, die noch nicht gut ausgebildet sind, oder mit Laien, wäre das einfach viel zu langwierig, und unsere Ansprüche sind auch etwas zu hoch. Also meine Vorbilder, wenn ich Komödien mache zum Beispiel, sind Stan Laurel, Oliver Hardy, also Dick und Doof oder solche, oder Loriot zum Beispiel sind meine Vorbilder, und die haben absolut präzise gearbeitet, und das möchten wir auch, und das kann man nur mit Profis machen.
Ja, Heinz, das war super interessant. Toll, dass du da warst. Jetzt sind wir schon leider am Ende. Und ich möchte nochmal auf eure Veranstaltung hinweisen und auf den Welttag der Poesie, ausgeschrieben von der UNESCO. Und heute Abend gibt es um 19 Uhr im Theater Neu-Ulm ein Treffen von Poeten, Lyrikern, Musikern, Fans des literarischen Genres und natürlich hoffentlich jede Menge Publikum.
Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, und ich freue mich, wenn welche kommen.
Das war die Plattform bei Radio Free FM, und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, macht's gut.